OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland.
Seit 1954 hat der Pressefotograf Josef Albert Sluminski Personen des öffentlichen Lebens porträtiert, darunter alle deutschen Bundeskanzler von Konrad Adenauer bis Olaf Scholz und 7 Päpste. Damit ist er sowohl in Deutschland als auch im Vatikan der dienstälteste Pressefotograf. Inzwischen lebt der gebürtige Bochumer in Steinfeld, wo noch bis zum 4. Oktober im Rathaus eine Ausstellung mit seinen Fotografien zu sehen ist. Wie ihm 1954 als 16-Jähriger eine Visitenkarte dazu verhalf, Konrad Adenauer zum ersten Mal abzulichten, mit welchem Trick Angela Merkel ihn testen wollte und wieso Olaf Scholz bei seiner Aufnahme sehr schmallippig war, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Mein Name ist Kaschen Dutzert und damit herzlich willkommen zum Podcast von OM Online.
Einfach schnell informiert mit der neuen E-Paper-App der Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung. Genießen Sie einen hervorragenden Lesekomfort. Lassen Sie sich Artikel einfach vorlesen oder lösen Sie täglich knifflige Sudokus und Kreuzworträtsel. Die neue zukunftsweisende E-Paper-App der OM Medien. Jetzt auf Mein OM Online oder in Ihrem App oder Play Store.
Und jetzt sitzt mir gegenüber Josef Albert Sluminski, der dienstälteste Pressefotograf Deutschlands und auch der dienstälteste Pressefotograf im Vatikan. Moin, Herr Sluminski.
Moin.
Herr Sluminski, nur um mal kurz das zusammenzufassen. Sie sind 1937 in Bochum geboren worden, sind gelernter Schriftsetzer, haben dann in der Gründungsredaktion einer Kirchenzeitung in Essen gearbeitet, sind aber danach nach einem halben Jahr raus, weil ihre Interessen vorwiegend in der Fotografie lagen. Wie ist es dazu gekommen?
Ganz einfach, von Anfang an waren meine Interessen die Gebiete Politik und Kirche und die haben sich dann später ausgeweitet zu Kultur, Wirtschaft und so weiter. Aber das Interessanteste dabei war eben, dass man von den Leuten, die man fotografierte, weiterempfohlen wurde. Ich habe mich nie beworben. Ich habe wohl Ausstellungen angeboten und Vorschläge gemacht, aber ich habe mich nie um Posten beworben und bin einfach zu den einzelnen Dingen geholt worden. Ich bin gebeten worden, zum Beispiel 1970 die Doku zu machen bei der Expo in Osaka auf der Weltausstellung, für das Bundespresseamt und so weiter. Das sind alles Sachen, die an mich herangetragen. Wenn man gut ist, wird man empfohlen. Und das muss man praktisch jeden Tag beweisen, auch schon, wenn man ein bisschen älter wird.
Kommen wir nochmal, bevor wir auf Ihre Karriere als Fotograf zurückkommen, auf Ihren Vater, beziehungsweise wie Sie zur Fotografie gekommen sind. Sie haben Ihren Vater niemals kennengelernt, Sie sind als halbweise aufgewachsen.
Ja.
Trotz alledem sind Sie ja quasi über Ihren Vater zur Fotografie gekommen.
Ja, darf ich kurz sagen, ich bin zur Fotografie gekommen, weil eben noch Apparate von meinem Vater da waren. Ich habe mich früh damit beschäftigt und kam dann aufs Gymnasium. Und als die D-Mark eingeführt wurde, ich hatte noch 2 Brüder, die älter waren, sind wir zu zweit aufs Gymnasium gekommen und dann wurde ein Schulgeld von 40 D-Mark pro Monat für jeden eingeführt. Das konnte keiner mehr bezahlen und deswegen habe ich mein Abitur auf Quarta gemacht und wurde verabschiedet von dem Lateinlehrer: Du wirst sicher mal eine große Karriere als Pflasterer machen. Und weil mein Großvater mütterlicherseits früher Rittmeister bei der kaiserlichen Garde von Wilhelm II. War, erinnerte der sich, dass ja, wenn die früher aus dem Dienst ausschieden, die Offizierinnen und Offiziere Lehrer wurden. Und während ich dann Schriftsetzer lernte, hat er mit mir den fehlenden Stoff alles nachgearbeitet, den man brauchte. Und als ich dann wegen meiner Arbeiten und so weiter einen Lehrauftrag in der BH bekommen hatte, saß ich diesem Lateinlehrer plötzlich mal in Essen im Zug gegenüber. Und dann sagte er: Na, was ist denn aus Ihnen geworden? Sie sind doch der, ja, bin ich. Ich habe gesagt, Herr Oberstudienrat, ich muss Sie enttäuschen, ich habe den Pflasterer nicht geschafft. Nein, was machen Sie denn? Ich sagte, ich habe einen Lehrauftrag an der Pädagogischen Hochschule, ich bilde Lehrer aus. Die nächste Haltestelle ist ausgestiegen.
Aber vorher, mit 17, haben Sie bereits Konrad Adenauer fotografiert.
Nein, das war meine Großmutter mütterlicherseits, stammte aus der Gegend von Fulda. Und während ich noch in der Ausbildung als Schriftsetzer war, habe ich da ein paar Tage Urlaub gemacht, da war das Bonifatiusfest. Und der Dom, Deutschlands schönster Barockdom, war gerade restauriert. Ich wollte da fotografieren und da stand ein Schild, strengstens fotografieren verboten. Und damit finde ich mich ja nicht ab. Und dann habe ich gefragt, wer ist denn hier zuständig? Ja, das ist der Weihbischof Bolte, der ist Domdechant und so wohnt der Domdekanei 2 um die Ecke. Hingegangen, geklingelt, steht er ganz in Schwarz als Priester gekleidet an der Tür und sagt, bitte, da war ich 16. Ich sage, Weihbischof so und so, ich möchte gerne im Dom fotografieren, eine Dia-Serie machen. Komm mal rein, nimm eine Visitenkarte. Wie heißt du? Schreib drauf, Herr Slominski darf im Dom fotografieren. Adolf Bolte, Weihbischof. Gab mir die Karte. Ich dann runter, stolz, habe meine Aufnahmen gemacht, das Ding in die Tasche gesteckt. Das war ein Freitag. Und sonntags war das große Bonifatiusfest mit dem Festredner Konrad Adenauer. Durfte natürlich keiner hin. Die Ordner waren streng. Die Karte genommen. Und schon war ich oben. Dann hatte ich die Fotos und die wurden gedruckt. Ja, und dann bin ich übermütig geworden, habe gedacht, das machst du so weiter, habe an Papst geschrieben. Weil ich dachte, die höfische Berichterstattung kann ich besser. Und ich konnte sie auch besser. Ich wurde dann der Cheffotograf der Illustrierten Feuerreiter und habe dann auch eben parallel mich mit der Politik beschäftigt, habe, weil Adenauer gedruckt wurde, habe ich dann Wahlkampferöffnungen gemacht, aber auch nicht nur bei der CDU, sondern da, wo es ging. Und als ich im Jugendhaus Düsseldorf war, und das sind historische Fotos, die liegen im Hauptstaatsarchiv, als ich in Düsseldorf im Jugendhaus war, und dann kamen die Vorbereitungen, weil am 2. Februar Lichtmess 50 Jahre Jugendhaus gefeiert wurden. Und ich als Leiter des Presseamtes hatte natürlich die organisatorischen Vorbereitungen mit. Und dann ruft meine Sekretärin, hier ist ein Herr Strauß am Telefon. Ich sage, wer? Ich nehme mal. Herr Strauß hier. Ich habe eine Einladung zur Festakt zum Dings gering. Ich komme nur, wenn das Fernsehen darüber berichtet. Ich sage, tut mir leid, aber da habe ich keinen Einfluss. Strauß ist nicht gekommen, das Fernsehen auch nicht, aber Karl Arnold war da, Rainer Barth als sein Referent, Kardinal Frings und die ganzen Größen. Und das habe ich fotografiert und habe dann auch den Arnold bei der Wahlkampferöffnung fotografiert und dann ist er im Wahlkampf 58 gestorben. Und zur Beerdigung mit einem großen Festakt im Düsseldorfer Landtag und dann raus auf den Friedhof, wo er beerdigt wurde. Und da stand dann die Gruft und vor Kopf war ein großer Kranz von der Bundesregierung. Und alles drängelte sich rum. Da bin ich rum, habe mich in den Kranz gesetzt. So hatte ich als einziger alle vor mir, der Adenauer, wie er seine letzte weiße Rose reinwarf. Das wurde natürlich, das sind heute die historischen Bilder, das wurde überall gedruckt. Und sowas bringt einen natürlich dazu, weiterzumachen. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, wenn ich jetzt das Presseamt weitermache, kann ich ausrechnen, wann eine Gehaltserhöhung kommt. Der Vorgänger war ein Dr. Trautmann, der ging da weg, weil er Privatlehrer bei den Kindern von Reinhold Gehlen, dem Geheimdienstchef, wurde. Und deswegen war der Posten frei. Und dann habe ich gedacht, nee, dann kriegst du so viele Urlaubstage länger, dann kriegst du eine Gehaltserhöhung. Das auf Dauer geht nicht. Du kannst ja weiter nicht frei arbeiten, wenn du den ganzen Tag da drin sitzt, kannst du nicht mehr fotografieren. Und dann habe ich gedacht, okay, einfach den Sprung ins kalte Wasser. Und ein Bochumer Bundestagsabgeordneter nahm mich dann am 1. Juli mit in den Bundestag. Das war Franz Josef Büser, der die Demontage der Alliierten stoppen konnte. Und deswegen wurde der in Bochum gewählt. Nahm mich mit in den Bundestag und die hatten auch noch keine Pressestelle. Deswegen musste man sich akkreditieren über die Fraktionen. Und da hat er mich in der Fraktion akkreditiert. Und das Presseamt wurde erst 20 Jahre später, 1969, von Kai Uwe von Hassel gegründet. Und das habe ich mitgegründet und danach alle Abgeordneten porträtiert.
Welche Termine oder welche Ereignisse dieser Art sind Ihnen denn besonders im Gedächtnis geblieben?
Ja, das kann ich sagen. Da gab es was ganz Tolles. Also der Verleger des Kölner der Kölner Illustrierten Feuerreiter damals, wo ich dann praktisch die ganzen Reportagen gemacht habe, war befreundet mit dem Mailänder Kardinal Montini. Und dann bin ich also, weil er das wollte, hat er mir einen Termin gemacht, Porträttermin in Mailand, den Kardinal porträtieren. Ich bin hingefahren, warte in dem Palais, dann kommt sein Sekretär, der nannte die Topolino Maulwürfchen, das war so ein Wiesel, der Macchi. Kommt er und sagt, bitte entschuldigen Sie, der Termin kann nicht stattfinden. Der Kardinal ist zu einem wichtigen Termin weggerufen worden. Ja, dann sagt man, beschwert man sich und sagt, schade, dann komme ich andermal wieder, bin nach Hause geflogen. Und 14 Tage später, ich hatte inzwischen mein erstes Konzilsbuch gemacht, wurde das deutsche Kulturzentrum beim Konsulat in Mailand eingeweiht und das machte der Mailänder Kardinal. Und weil er wusste, dass er mich versetzt hatte und ich ihm ein Konzilsbuch schenkte, war ihm das so peinlich, sagte er, ich möchte mich entschuldigen, aber ich mache jetzt eine mehrtägige Visitationsreise durch meine Diözese, wenn Sie mich begleiten wollen. Ein Geschenk für so einen jungen Spund, gerne. Und ich habe das dann gemacht. Das wurde gedruckt und dann kommt ein Anruf vom Stern, Sie haben doch so gute Kontakte. Der Papst Johannes der 23. hat unheilbar Magenkrebs, der wird in Kürze wohl nicht mehr da sein. Dann bin ich für den Stern innerhalb von 3 Wochen 4-mal nach Rom geflogen. Das letzte war der Barzahn-Friedenspreis, den er gekriegt hat. Das war erst eine Feier im Petersdom mit Hindemith und alle, die das auch kriegten. Und dann auf dem Quirinal und internationale Fotografen, die das auch wussten, waren auch da. Dann fuhr er in seinem Cabrio los, Schritttempo und alle winkten. Und dann waren erst 25 Fotografen hinterher, dann waren es noch 12 an der Piazza Venezia. Vor der Tiberbrücke waren es noch 5 und auf dem Petersplatz war nur noch ich. Ich war ja noch sportlich genug. Die anderen waren ja alle älter. Und dann stieg der aus dem Cabrio aus. Die Garden knieten alle nieder und gab noch groß den Segen. Und das war das letzte Foto von Johannes dem 23. Der Stern hat mehrere Seiten gebracht. Und heute hängt das in seinem Museum in Sotto il Monte. Und jetzt kommt der Hammer. Und dann wurde kurz danach der Mailänder Kardinal zum Papst gewählt, Paul VI. Das war wie ein Sechser im Lotto. Und dann kommt der dicke Hammer. Ich habe dann Papstkrönung gemacht und alles, habe die ganz tollen Bilder. Und kurze Zeit später kriege ich einen Porträttermin, Anruf im Hotel, heute Nachmittag 3 Uhr, Porträttermin bei Paul VI. Das war natürlich ein Schlüsselerlebnis und deswegen war ich mit ihm so eng. Ich komme pünktlich zum Porton, die Bronzo steht da so ein kleiner deutscher Priester. Da war noch gar nichts. Adetto im Staatssekretariat, das heißt also Assistent, kein Prälat, gar nichts, schwarz gekleidet. Und sagt, ich soll Sie begleiten nach oben, hoch, 3. Etage, rein in den kleinen Thronsaal. Dann kommt der Zeremoniar und der Hofmarschall und der eine sagt, 5 Minuten und 3 Fotos. Die Tür geht auf, der Papst kommt rein, Zeremonial zischt, in Ginocchio, alle in die Knie, ich auch. Dann kommt Paul VI. Auf mich zu, gibt mir die Hand, fast auf den Rücken, sagt, aber Sie doch nicht. Dann sagt der Papst, was soll ich denn jetzt machen? Ich sage, Heiliger Vater, vielleicht mal erst auf dem Thronsitz Platz nehmen und Sie tragen doch gerne so eine randlose Brille, der kramt in der Soutane. Sakrilegt, der sagt, der Papst, der soll die Brille aufsetzen. Nach 20 Minuten zischte der kleine Priester, wenn wir jetzt nicht gehen, kann ich hier nichts mehr werden. Ich sage, so, Paul VI., was soll ich noch machen? Ich sage, Heiliger Vater, jetzt kommen Sie gleich mal langsam auf mich zu, mach das Fenster auf, wo sonntags immer der Segen ist, setz mich rückwärts rein und sage so, und jetzt auf mich zu, und das ist das Bild, was da hängt, das Beste, was es von ihm gab. Dieser kleine Priester hieß Johannes Düber, wurde später Bischof von Fulda und wir waren seitdem eng befreundet. Und ich konnte mit Paul VI. Alles machen, als der dann nach Palästina flog. Da war Weihnachten 63, ruft mich dann, das war im Juni 63, Heiligabend 63, Telefon hatte ich noch gar nicht, kriegt man damals genauso wenig zugeteilt wie in der DDR. Dauerte lange beim Fernmeldeamt. Kommt ein Telegramm an. Slomi, ruf mich bitte sofort an in Hamburg, wir brauchen dich. Peter Böhnisch. Bin ich zur nächsten Telefonzelle, stand einer drin, besoffen. Liebst du mich? Und so, der laberte, ich sage, hier, fünf Mark, ich muss telefonieren, ganz dringend. Kam da dran, sagte, ja, Springer hat verfügt, wir machen eine Sondernummer der historischen Berliner Illustrierten mit dem Papst in Palästina. Und du kennst den doch. Du sollst das fotografieren, zusammen mit dem Jochen Blume. Komm bitte direkt nach Weihnachten nach Hamburg, dass wir das alles bereden. Und dann bin ich nach Hamburg gefahren und kriegte dann ein paar Minuten den Vertrag ausgehandelt, einen Koffer mit 200 Farbfilmen und 1000 Mark in bar für nützliche Aufwendungen. Habe ich gesagt, wofür das denn? Ja, die habe ich später gebraucht, dann der Via Dolorosa, um mir für 500 Mark ein Haremsfenster zu kaufen, dass ich den Papst in der Dolorosa kriegte. Und dann wurde später daraus diese Berliner Illustrierte, von denen dann Axel Springer ein Dutzend in weißem Leinen hat binden lassen mit Goldprägung, die ich den deutschen Bischöfen bringen musste und eins zum Papst. Und dann war der Kontakt da. Und jetzt kommt etwas, was ich jetzt ja rauslassen darf, weil alle Beteiligten tot sind. Damals war in Rom die Niederlassung der KNA im CIC, das hieß Zentrum Catholicum, Internationale Catholicum, KNA, und die Redakteure waren Dorn und Reifert, alle tot inzwischen. Und dann hat, während ich ein paar Mal dort im Büro war, kam gerade ein junger, na, relativ junger, nicht so jung wie ich, Priester, Ordenspriester, ich nannte in meinem Rückblickbuch Don Pirminio, mit zwei prall gefüllten Aktentaschen und sagte, ich muss einen Artikel schreiben für den Osservatore Romano. Und Fotokopiergeräte gab es ja noch nicht. Und deswegen brauche ich jemanden, der mir das fotografiert. Und dann sagte der Don Slomi, geh mal mit denen auf den Dachboden. Und oben auf dem Dachboden war schönes Licht und da habe ich fotografiert. Und der wollte immer nur den Film haben. Und nach dem fünften Film fiel mir auf, was ich da fotografierte. Immer Briefe von Fidel Castro, von John F. Kennedy. Und die Briefe waren ja nicht das Wichtigste, sondern daneben stand der Entwurf für die Antwort vom Staatssekretariat mit handschriftlichen Änderungen des Papstes und dann wiederum die Endfassung. Da habe ich gedacht, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Und habe den sechsten Film, als er belichtet war, in die Manschette des Hemds gesteckt und habe ihm unbelichteten gegeben und habe den am nächsten Tag im Labor der Stahler Missionare entwickelt und gesehen, was ich da hatte. Aber ich dachte, das kann nicht gut gehen. Den Film habe ich heute noch. Habe die Dinger kopiert und bin zum deutschen Vatikanbotschaft gegangen und habe sie dem Prälaten Höfer gezeigt. Hat er so, um Gottes Willen, das gebe ich dem, sage ich dem Botschafter, der holt sich einen Termin beim Papst und sagt ihm das. Da war Paul VI. Schon dran. Kommen Sie 3 Tagen wieder. Und als ich nach 3 Tagen kam, sagte der dann, bitte vergessen Sie alles, Sie haben nichts gesehen, nichts gehört. Das kam mir so komisch vor. Und dann habe ich diese Dokumente dem Sekretär des Papstes für Paul VI. Gegeben. Und eine Woche später zog der Orden den Priester aus dem Vatikan zurück. Von dem hörte man nichts mehr. Ich weiß, was aus dem geworden ist. Der hat sich später selbst als Priester in Kassel mit seiner deutschen Freundin getraut. Ja, war alles schön. Und jetzt kommt der Hammer. Ich war mit Paul VI. Dann in der UNO und alles Mögliche und hatte mit ihm, also wirklich, der hat bei mir Fotos bestellt und ich weiß nicht, was alles. Und ich war zufällig in Rom im Juli 78. Da rief Düber, der war dann Leiter der deutschen Abteilung Staatssekretariat, rief an und sagte, der Papst hat gehört, dass du in Rom bist. Du sollst heute zu ihm kommen. Komm bitte um 11 Uhr rüber. Und dann kam ich und dann hat Paul VI. Mir einen der höchsten vatikanischen Orden verliehen, nämlich das Kommandeurskreuz des Gregoriusordens, weil ich das erste Vatileak verhindert hatte. mit der Auflage, ich dürfe nie darüber reden, solange einer der Beteiligten noch lebt. Und inzwischen sind die alle gestorben, deswegen kann ich das.
Kommen wir von der Kirche zur Politik. Wie gesagt, Sie haben auch alle Bundeskanzler porträtiert. Welcher Bundeskanzler ist Ihnen da besonders im Gedächtnis geblieben?
Also ich muss sagen, Adenauer war wirklich ein Unikat. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil gerade schon wieder diese Kampagne läuft mit einigem. Sie kennen diesen Satz, der gerade wieder durch die Medien ging. Schon Adenauer hat gesagt, was stört mich, mein dummes Geschwätz von gestern. Das hätte der nie gesagt. Der ist doch nicht doof gewesen, der Mann. Ich war dabei, bei der Debatte am Vortag hatte er zu Senzow jetzt was vollkommen anderes gesagt, als er dann vom Rednerpult los ist. Und dann ging der Ollenhauer ans Rednerpult und sagt, es ist eine Unverschämtheit, Herr Bundeskanzler, dass Sie heute das Gegenteil sagen von dem, was Sie gestern gesagt haben. Und dann ging Adenauer ans Rednerpult und sagt, Herr Kollege Ollenhauer, ich verstehe Sie nicht. Sie werfen mir vor, dass ich seit gestern klüger geworden bin. Und dann hat ein Journalist gesagt, stellt euch vor, da geht der Alte hin und sagt, was stört mich, mein dummes Geschwätz von gestern. Und das ist einmal drin. Dasselbe finden Sie heute bei Google. Die meisten recherchieren ja nicht mehr, die googeln. Können Sie nichts machen. Adenauer und dann Erhard. Dem Mann hat man bitter Unrecht getan. Der musste gehen, weil wir 1% Inflation und 2% Arbeitslose hatten. Damals erwartete man Vollbeschäftigung. Aber nicht der Barzel hat den gestürzt. Es ist gar nicht so bekannt. Ich war ja bei ihm wirklich geholt. Ich habe alles Mögliche mit ihm machen können. Ich war mit ihm in den Raketenbunkern mit Johnson in Cape Kennedy, überall, wo sonst keiner dabei war. Und hatte wirklich ein gutes Verhältnis zu ihm. Aber zur damaligen Zeit arbeitete bereits im Hintergrund Heinrich Lübke mit dem alten Gutenberg daran, eine große Koalition mit der SPD zu machen. Die waren im Gespräch mit Wehner. Und die anderen haben dann eingeschwenkt. Und als dann, kurz vor seinem Rücktritt, ich neben ihm im Auto saß, dreht er sich plötzlich zu mir um und sagt, kennen Sie die Steigerung von Feind? Ich sage, nee, Herr Bundeskanzler, Feind, Todfeind, Parteifreund. Das kommt von ihm.
Wenn wir mal zu den neueren Kanzlerinnen und Kanzlern kommen, wie haben Sie die noch lebenden Kanzler Schröder, Merkel und jetzt Olaf Scholz, den Sie ja ganz frisch quasi vor der Linse hatten. Wie haben Sie die drei
also erlebt? Ich, zu meinen Bildern gehört ja immer, dass ich Wert darauf lege, nicht die darzustellen, wie das gemacht werden muss. Der sogenannte Kanzlerfotograf Konrad Müller, der ja erst die ersten drei als Rentner fotografiert hat, hat nach mir, ein halbes Jahr nach mir, den Scholz porträtiert und hat Wert darauf gelegt, dass er einen Pullover anzieht. Trägt er sonst, die ist Käse, das ist Inszenierung. Ich muss auf die Leute eingehen und bis auf zwei oder drei, die in die Ferne gucken wie Adenauer und Strauß, lege ich immer Wert drauf, dass man Augenkontakt kriegt. So, und nicht geschminkt und gar nichts, es sei denn mal, es ist ein Rasierschnitt, den muss man wegmachen, das ist nicht bleibend.
Sind denn Merkel, die ja eher zurückhaltend spröde gilt, Gerhard Schröder, der eher impulsiv, der Bastard-Typ, der Macher. Sind die hinter der Kamera so?
Jetzt kommt das eben so. Bei der Merkel habe ich den Termin gar nicht gemacht. Dann habe ich aber Bernhard Vogel gebeten, weil wir uns kannten. Und dann hat er mir den Termin gemacht. Ein Tag bevor der Termin war bei der Merkel, das sollte der 6. April sein, sind wir nach Berlin, weil ich einen Termin mit Lammert hatte und habe den porträtiert im Bundestag. Und meine Frau sagte, ich lasse mich noch mal ein bisschen kurz, bin so strubbelig, dass ich morgen gut ausgehe. Und dann sind wir am Potsdamer Platz bei einem Friseur rein, da kommt ein Anruf, Kanzleramt. Die Kanzlerin hat ohne Begründung den Termin abgesagt, aber trösten Sie sich, sie hat sofort einen neuen gegeben. Es ist jetzt der 20. April. Sag ich, ach, 20. April, ist mir noch im Gedächtnis, kann man gut behalten. Ja, und dann sind wir an dem Tag natürlich früh morgens dorthin, 8:30 da gewesen, 9 Uhr war der Termin, kam sie dann durch die Sky-Lobby, neben ihr die Visagistin Krüger, ins Kanzlerbüro. Wir hinterher, da sitzt sie vorne neben dem Konferenztisch und die pudert sie gerade ab. Bin doch nicht doof, das war ein Test. Jeder fotografiert das sofort, hat er doch was. Ich denke nicht dran, stattdessen habe ich ihr eine Grafik geschenkt von Stralsund, weil das ihr Wahlkreis ist. Ach so, das ist schön. Ja, vorher rief das Kanzleramt an, was brauchen Sie denn an Licht und Aufbau? Ich sage, nix. Sie, aus. Was soll ich machen? Ja, hinterm Schreibtisch. Nach einer halben Stunde, ich habe sie noch aufstehen lassen, ans Fenster gebracht, war sehr nett. Nach einer halben Stunde habe ich das beendet, habe gesagt, das reicht. Aber Frau Bundeskanzlerin, wir hätten gerne auch mit Ihnen noch ein Foto, das was mit Kohl so war, haben wir auch ein Foto. Und dann sagte er, die Dame steht rechts, habe ich von meiner Mutter gelernt. Und sagt sie, ja, wer soll das denn machen? So, Frau Bundeskanzlerin, vielleicht haben Sie eine Sekretärin, da holt sie dann ihre Dings da, die Vertraute rein. Da habe ich die Kamera kurz erklärt und dann haben wir das Erinnerungsfoto gemacht. Und sie sagt, ja, also ich hätte nie gedacht, dass sowas auch so unkompliziert geht. Da habe ich gesagt, sehen Sie, das ist gegangen, alles prima. Schröder, überschlagen wir jetzt mal. Sie finden auch für jeden, den ich da drin lobe, irgendeinen, der Mist gebaut hat, können Sie bei mir auch finden. Gar keine Frage. Es geht nur um die positiven Dinge. Und dann habe ich gesagt, Mensch, was rede ich denn mit dem Scholz? Ah, habe ich gesagt, Moment, der war ja doch mal Juso. Ich habe doch den Juso-Kongress 74 in München fotografiert, wo der Schröder sich beworben hat mit schulterlangen Haaren. Ich mache ein paar Fotos davon aus dem Archiv. Aber der ist erst ein Jahr später, 75, eingetreten bei den Juso. Nehme ich mit, trotzdem. Und dann kamen wir dahin. Die hatten den Cheffotografen des Bundespresseamtes, der internationale Auszeichnungen hat, da, um unsere Erinnerungsbilder zu machen. Visagist sowieso, alles fünf Mann haben uns da betreut. Und dann kam er ins Vorzimmer, holte uns ab. Und ich denke, ich sage, Bundeskanzler, ich habe Ihnen was mitgebracht. Gucken Sie mal hier, ich weiß ja, dass Sie erst 75 zu den Jusos gestoßen sind. Ah, da hat er ja noch solche Locken gehabt. Aber ich habe den Juso-Kongress 74 in München. Ach so, der ist schon tot, der ist schon tot. Herr Bundeskanzler, dürfen Sie behalten. Ah ja. Ich denke, wie kommen Sie mit dem Gespräch? Ich sage, Sie waren ja Bürgermeister in Hamburg. Meine Frau ist Hamburgerin aus Eimsbüttel. So, so. Nun muss ich allerdings Folgendes sagen, das ist eine Entschuldigung für ihn. Ich bin da immer sehr sachlich. An diesem Morgen waren die Zeitungen voll mit solchen Berichten, dass man bei seinem Kumpel in Sachen Cum-Ex, bei der Razzia, bei der Sparkasse 240.000 Euro bar gefunden hatte. Und wenn ein einzelner Journalist einen eigenen Termin beim Kanzler hat, hat er einen Schiss, dass der danach fragt. Ist doch klar. Tue ich natürlich nicht. Ich mache mir doch nicht selbst das Gedinge kaputt. Zum Schluss hat er sich herzlich bedankt, aber da habe ich ihn verstanden, dass der wollte nicht, kein Gespräch.
Wir könnten noch stundenlang wahrscheinlich weiterreden. Wir könnten über Peter Maffay, über Romy Schneider sprechen, aber ich glaube, das reicht fürs Erste.
Ja, ich sag Ihnen mal, wie ich zu Romy Schneider gekommen bin. Das ist nämlich ganz interessant, weil ich habe ja damals angefangen, hat natürlich keine Presseeinladung und da war die Premiere im Kaiserhof in Essen, im Hotel Kaiserhof. Und ich hatte mir als erstes von meinen Erfolgshonoraren eine 6x9 Linhof gekauft. Und damals, die Fotografen haben alle mit der klobigen Speed-Graphic fotografiert. Und dann bin ich mit einem Freund in den Kaiserhof rein, habe die so auf der Faust gehabt. Da kontrolliert man doch nicht, wenn der das modernste Arbeitsgerät hat. Und dann habe ich mich dann hingesetzt an der Tische und habe meine Fotos gemacht und als der Pressereferent rumging und alle begrüßt hat, dann habe ich mich auf Französisch verabschiedet, aber ich hatte meine Bilder.
So kann es gehen. Wie gesagt, wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weitersprechen, aber ich glaube, wer sich dafür interessiert und dafür sollten sich möglichst viele interessieren, sind herzlich eingeladen, hier ins Rathaus nach Steinfeld zu kommen, sich die Ausstellung
anzugucken. Die Texte durchlesen ist ganz wichtig, dass man sich mit den Leuten beschäftigt. Und das ist der Sinn der Geschichte. Da wollte ich mich nicht mit rausstreichen. Ich habe ja auch die Ausstellung gar nicht hier angeboten, sondern Frau Breher hat die empfohlen und dann kam der Bürgermeister auf mich zu und ich mache das mit Begeisterung. Wir waren schon im Landtag in Mainz, im Landtag in Thüringen und im Stadtmuseum in Bochum, im Museum Reit und weiteren, also das geht fröhlich weiter. Und ich komme aus dem Ruhrgebiet und da hat, sagt man, einen Ausdruck, den man sonst nicht kennt, unkaputtbar. Die Ärzte helfen, ist es gut.
Ich wollte gerade sagen, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Wer interessiert ist, ist herzlich eingeladen, hierher zu kommen. Ich bedanke mich an der Stelle für das Gespräch, Herr Slominski.
Jederzeit gerne.
Und damit sind wir auch schon am Schluss dieser Folge angelangt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, dann schickt uns doch gerne ein Feedback an redaktion@om-medien.de und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Vielen Dank an dieser Stelle noch fürs Zuhören. Mein Name ist Kaschen Duzer. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund.